Deutschlandfunk Interview.
Es sind ernste Zeiten und die Zahlen der Herbstprojektion belegen genau das. Wir befinden uns in einer schweren Energiekrise, ausgelöst durch den Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine und danach des Wegfalls vor allem der Gaslieferung aus Russland. Diese schwere Energiekrise droht sich zu einer Wirtschafts- und im Verbund damit Sozialkrise auszuwachsen.
Sie haben ihn bestimmt erkannt. Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister, gestern in Berlin. Und am Telefon ist nun Jessica Rosenthal, SPD-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der JUSOS, der Jugendorganisation der SPD. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Rosenthal, die Energiekrise wird zur Sozialkrise. Das prophezeit Robert Habeck. Hat er recht oder ist es sogar schon soweit?
Also ich bin der festen Überzeugung, wir müssen alles dafür tun, dass genau das nicht passiert und bin auch ganz froh darüber, dass ja die wesentlichen Schritte zumindest jetzt auch eingeleitet worden sind, wenn es um die Gaspreisbremse zum Beispiel geht. Die Energiespeicher sind auch gefüllt, sogar schon vor dem eigentlichen Datum. Deswegen würde ich sagen, es liegt am politischen Handeln, ob es eine Sozialkrise gibt und deshalb sage ich ja auch schon die ganze Zeit, so wie die SPD, wir müssen was tun und das auch verhindern.
Das heißt, Sie haben uns gesagt, die wesentlichen Schritte sind getan. Diese Gaspreisbremse soll so kommen, wie sie vorgeschlagen wird.
Nein, das natürlich nicht, sondern es ist ja jetzt ein parlamentarisches Verfahren und viele Dinge sind ja auch in dem Vorschlag von der Kommission angeteasert und als mögliche Optionen auch schon aufgeworfen. Und es kommt jetzt natürlich auf die politische Auseinandersetzung oder Diskussion vor allem an, wie wir das jetzt ausgestalten wollen. Und für mich ist völlig klar, dass vor allem mittlere und untere Einkommen entlastet werden müssen. Wenn sich eine Gasrechnung und Lebenshaltungskosten in dem Maße verändern, dann können das einfach viele Menschen nicht stemmen. Und deshalb ist es unsere Pflicht, da was zu tun. Deshalb sehe ich da auf jeden Fall auch noch einige Punkte, wo man noch Veränderungen machen soll im Vergleich zum Vorschlag oder die Fragezeichen, die noch offen sind, in eine bestimmte Richtung bewegen. Aber dass der Vorschlag jetzt da ist und dass wir eine Gaspreisbremse und keine Umlage haben, würde ich schon sagen, ist ein wesentlicher Schritt dazu, dass wir keine Sozialkrise kriegen.
Aber dann lassen Sie uns doch mal auf diese Gaspreisbremse schauen, auf dieses, ja, die Eckdaten, dieses Eckkonzept. Es soll also jetzt eine einmalige Abschlagzahlung im Dezember geben für Privatkunden und dann ab März, April eine Gaspreisbremse. Wenn wir jetzt schauen, viele Menschen schauen in diesen Tagen auf ihre Abschlagzahlung, die haben sich jetzt verdoppelt im Oktober, im November, im Dezember, im Januar, im Februar, wohl auch im März. Also 6 Monate doppelte Zahlung und dafür gibt es dann einmalig den einfachen Betrag aus dem September, als es vielleicht noch nicht so weit war. Wem hilft das?
Also ich glaube schon, dass es erstmal ein guter Schritt ist zu sagen, wir können die Bremse jetzt erst im März umsetzen. Das ist das Ergebnis, zu dem die Kommission gekommen ist, was einfach die Umsetzungsfrage angeht. Wenn Sie mich fragen, sage ich, am liebsten würde das gestern gelten. Von daher ist das natürlich ärgerlich. Aber dass wir sagen, wir warten das jetzt nicht ab, sondern es gibt direkt Zahlungen, das finde ich gut und das ist auch richtig. Aber das ist genau dann die Auseinandersetzung, in die wir kommen müssen. Ich glaube nicht, dass eine Abschlagszahlung, die der Staat übernimmt, dass das ausreicht. Und deshalb würde ich sagen, wenn wir eine Brücke bauen wollen von jetzt zur Geltung der Gaspreisbremse im März, dann ist eine Brücke, glaube ich, mehr als ein Stein. Und deshalb würde ich sagen, wir müssen auch über eine zweite Abschlagszahlung sprechen. Dann aber natürlich, und das ist wiederum die Herausforderung, vor der wir stehen, vor allem für die, die es brauchen. Und deshalb glaube ich, die Auseinandersetzung über die Frage, wie viel wird dann als Direktzahlung oder als Abschlagszahlung tatsächlich übernommen, die führen wir jetzt. Und da sehe ich auf jeden Fall auch noch Nachbesserungsbedarf.
Wie wollen Sie denn herausfinden oder die Gruppe identifizieren, die es dann wirklich braucht?
Ja, das ist ja genau die Herausforderung, die auch die Kommission diskutiert hat. Die Verbraucher oder die Versorger wissen nicht, wie viele Verbraucher tatsächlich in den Wohnungen wohnen. Das ist der Informationsstand, der vorliegt. Und deshalb ist es so schwer zu sagen, den und den Abschlag wollen wir auf jeden Fall jetzt übernehmen für die und die Gruppe. Aber das, was schon noch möglich ist, ist ja zu sagen, auf der einen Seite, es gibt die Möglichkeit, das auch über die Steuern wieder abzugreifen, zumindest bei denen, die über 75.000 Euro zum Beispiel verdienen. Das ist ein guter Vorschlag, den wir auf jeden Fall nutzen müssen. Dann wird eine Obergrenze auf jeden Fall ja auch diskutiert. Die finde ich richtig, zu sagen, wir übernehmen jetzt nicht irgendwie alles von dem, sondern wir haben eine Obergrenze und ein Grundkontingent, weil ich muss sagen, ich weiß auch von vielen und kenne das auch selber, wenn man nicht so viel Geld hat, dann guckt man jedes Jahr darauf, wie viel man heizt und spart ein. Und zwar unabhängig davon, ob wir eine Energiekrise haben oder nicht. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir auch ein Grundkontingent absichern. Und da muss man eben schauen, wie schnell ist das umsetzbar. Und ich wünsche mir, dass das eben direkt auch möglich ist und dass wir da dann gerade auch die, die es brauchen, absichern können.
Das heißt, der bisherige Vorschlag, der so auf dem Tisch liegt, der ist mit Ihnen, mit den Jusos, verstehe ich das richtig, so nicht zu machen. Es braucht eine oder sollte eine zweite Zahlung geben und dann auch noch eine gewisse Ausdifferenzierung in eine soziale Komponente.
Genau, aber ich sehe auf jeden Fall auch, dass die Kommission diese Vorschläge ja auch mitgemacht hat. Von daher ist es jetzt keine Ablehnung des Vorschlags, sondern einfach die politische Deutungshoheit, die auch ein Parlament hat, die eine Partei hat. Und klar, da bin ich der Meinung, wir müssen dafür sorgen, dass es eben sozial gerecht ist und wirklich eine Brücke bauen hin zu März. Die besteht aus mehr als einem Stein.
Aber das Dilemma bleibt natürlich, Sie haben es ja selber erkannt. Das Ganze hätte eigentlich besser gestern schon irgendwie umgesetzt werden müssen, können, sollen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch von Anfang an gesagt, dass ich zum Beispiel eine Gasumlage für falsch halte. Viele haben das auch aus der SPD heraus gesagt. Und die SPD-Fraktion hat ja schon im September auch beschlossen, dass wir einen Gaspreisdeckel haben wollen. Lange war dann immer die Frage, kommt das überhaupt? Und dann haben wir darüber zu Recht gesprochen, wie wird es umgesetzt? Und von daher ist es gut, dass es jetzt kommt. Aber natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir schon im Sommer genau diese Schritte jetzt vorbereitet hätten. Aber es bringt jetzt auch nichts, in die Vergangenheit zu schauen, sondern jetzt müssen wir dafür sorgen, dass es schnellstmöglich umgesetzt wird und dass vor allem jeder Mensch hier in Deutschland weiß, wir schaffen diesen Herbst und Winter zusammen und niemand wird mit seiner Rechnung allein gelassen.
Für dieses Wissen braucht es Vertrauen in die Regierung. Und jetzt haben Sie gerade selber gesagt, das Regierungshandeln der letzten Wochen und Monate, das hat ja zu wünschen übrig gelassen.
Ja, also ich finde es erstmal total in Ordnung, dass die unterschiedlichen Parteien auch verschiedene Vorstellungen haben und verschiedene Vorschläge machen. Ich glaube, das ist überhaupt nicht das Problem. Die Frage ist so ein bisschen, wie handelt man das aus? Und da kann ich auf jeden Fall die Kritik auch von vielen Bürgerinnen und Bürgern verstehen, dass man sagt, hey, mach das doch bitte ein bisschen leiser und mach vielleicht die Tür mal zu. So, und das ist, glaube ich, eine Kritik, die wir uns alle auch ein bisschen anheften müssen und wo ich sehr hoffe, dass wir das jetzt in Zukunft besser hinkriegen. Auch wenn ich sagen muss, manchmal ist es auch eine politische Auseinandersetzung und ich kann schlecht mit dem Finger auf andere zeigen. Ich habe das ja selber auch gemacht. Also ich habe auch gesagt, die Gasumlage ist falsch und ich habe das auch öffentlich gemacht. Von daher, ja, ist, glaube ich, jetzt nicht die Zeit, mit Fingern aufeinander zu zeigen, sondern zu gucken, wie kriegen wir es nach vorne hin noch
konstruktiver hin. Es geht ja weiter und auf der anderen Seite, Sie haben es beschrieben, wir haben darüber gesprochen, die Zeit drängt, die Probleme sind groß und auf der anderen Seite gibt es eben diesen Streit. Braucht es da mehr Führung durch den Bundeskanzler?
Also ich muss schon sagen, dass ich glaube, dass Olaf Scholz die Regierung gut führt und dass er gerade auch in diesen schwierigen Zeiten genau versucht, die Balance zu halten, egal ob es jetzt bei der Frage ist, wie unterstützen wir die Ukraine oder wie regeln wir das nach innen heraus. Wir reden ja jetzt zum Beispiel darüber, dass wir zu Recht die Gaspreise senken müssen, aber dass wir darüber überhaupt sprechen können, liegt daran, dass die Gasspeicher gefüllt sind und dass wir genau diesen Schritt in sehr, sehr kurzer Zeit hinbekommen haben. Und da hat natürlich auch der Kanzler sich direkt drum gekümmert. Von daher würde ich sagen, um mehr Führung geht es nicht, sondern es geht eher darum, dass man, wie gesagt, die Tür mal öfter zumacht und das eine oder andere miteinander bespricht, anstatt über die Öffentlichkeit. Und da kann ja auch Olaf Scholz niemandem den Mund verbieten. Also so funktioniert es, glaube ich, nicht.
Aber gesprochen haben Olaf Scholz und Christian Lindner und Robert Habeck diese Woche ja schon. Und trotzdem geht dieses Duell zwischen Robert Habeck und Christian Lindner in Sachen Atomkraft beispielsweise, Verlängerung dort oder nicht, oder wie man das gestaltet, Streckbetrieb, geht ja weiter. Das nervt.
Ja, das verstehe ich total und deshalb ist es, glaube ich, auch gut und wichtig, dass da jetzt eine Entscheidung kommt. Die gab es ja auch schon mal, die Entscheidung. Also es ist ja schon mal ausgehandelt worden alles. Deswegen ist es natürlich...
Was sollte denn die Entscheidung sein? Was würden denn die Jusos, was würde die SPD denn mittragen? Was wäre denn aus Ihrer Sicht richtig?
Na, das, was wir ja gesagt haben und was wir auch gerade tun, ist, dass wir all das möglich machen müssen, dass für die Lösung dieser Energiekrise jetzt nötig und geboten ist.
Nur wie die lange Frage sollen die AKWs laufen?
Ja, die Frage ist eben, was ist denn dafür nötig? Und ich würde schon darauf vertrauen, dass das Wirtschaftsministerium das ideologiefrei geprüft hat und gesagt hat, der Streckbetrieb, der jetzt vorgeschlagen ist, ist auch der, der uns hilft und den wir brauchen. Und ich halte nichts davon, sozusagen dann von der anderen Seite eine Ideologie daraus zu machen und zu sagen, die AKWs müssen auf jeden Fall weiterlaufen, wenn es uns nichts bringt, wenn es ein Sicherheitsrisiko ist, dann müssen sie auch nicht weiterlaufen. Und von daher kommt es jetzt auf Augenmaß an und auf die richtigen Lösungen und nicht darum, sich sozusagen von beiden Seiten das zu einem Symbol zu machen.
Frau Rosenthal, es gibt auch an anderer Stelle in dieser Koalition Diskussionen über die Äußerung der SPD-Innenministerin Nancy Faeser, die gesagt hat, Deutschland sei zwar für Geflüchtete aus der Ukraine offen, Die Zuwanderung von Asylbewerbern über die sogenannte Balkanroute und das Mittelmeer wolle man aber begrenzen. Jetzt heißt es aus Ihrem Jugendverband, man sei sprachlos darüber. Ich hoffe, Sie sind jetzt nicht sprachlos, aber die Grünen haben es ja schon kritisiert. Es drängt sich ein wenig der Eindruck auf. Gibt es in Deutschland eine Art Zweiklassengesellschaft bei Flüchtlingen?
Die darf es nicht geben, sondern ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir klar machen, dass wir diejenigen, die vor Leid flüchten, vor Krieg flüchten, dass die ungeachtet dessen, wo sie herkommen, bei uns Schutz finden können. Und deshalb bedauere ich auch sehr, dass Nancy Faeser sich an der Stelle so ausgedrückt hat und teile da auch die Analyse nicht, ohne dass ich jetzt sagen will, wir müssen irgendwie gucken, wie wir damit umgehen. Kommunen weisen ja zu Recht darauf hin, dass sie auch überlastet sind und dass dafür braucht es Lösungen, das ist keine Frage. Aber wir können keine Zweiklassengesellschaft auch nur ansatzweise tolerieren und in dieser Krise darf sozusagen das Hauen auf die Schwächsten niemals eine Antwort sein, sondern wir müssen Gesellschaft zusammenhalten, egal wo Menschen herkommen.
Wird denn dieser Eindruck durch die Innenministerin erweckt?
Wie gesagt, wir als Jusos haben ja auch klar gesagt, dass wir diese Aussagen sehr schwierig finden und uns wünschen, dass das zukünftig anders auch benannt wird und anders damit umgegangen wird und dass wir diese Aufteilung in zwei unterschiedliche Klassen von Geflüchteten so einfach nicht machen.
Das heißt, es droht aber schon, weil es ist ja eine Ankündigung.
Genau, und darum geht es ja jetzt, dass man da gute Lösungen findet, ne? Und das ist dann am Ende natürlich auch eine europäische Frage. Und es kann nicht sein, dass irgendwie dann nur ein Land oder zwei, drei Länder dann diese Verantwortung übernehmen. Aber es ist nun mal so, dass wir auch in anderen Teilen dieser Welt Krieg haben und dass Menschen fliehen. Und das tun sie ja nicht, weil sie in irgendeiner Weise, wie das ja zum Beispiel von der CDU erwähnt wird, nichts Besseres zu tun hätten, sondern weil es tatsächlich Fluchtursachen gibt. Und wenn wir nicht darüber sprechen und auch versuchen, wie wir dort vor Ort dann unterstützen können, dann, glaube ich, gehen wir in eine ganz falsche Richtung. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir die Debatte darüber führen und nicht darüber, ob Menschen sozusagen mit der falschen Hautfarbe nach Deutschland kommen. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig und nicht hinnehmbar, so eine Diskussion.
Sagt Jessica Rosenthal, SPD-Bundestagsabgeordnete, Juso-Vorsitzende, heute Morgen hier live im Deutschlandfunk. Vielen Dank für dieses Interview.
Danke Ihnen.
Auf Wiederhören.